Na fest kommt ab. Der Podcast des Handwerks ist dein Anlaufpunkt für spannende Geschichten, hilfreiche Tipps und echte Einblicke in die Welt des Handwerks. Hier triffst du auf Menschen, die das Handwerk leben, Organisationen, die es fördern und VisionärInnen, die es verändern wollen. Wir reden über Themen wie Arbeitgebermarken, Führung, Fachkräftesicherung, die Chancen der Digitalisierung und wie wir das Handwerk gemeinsam fit für die Zukunft machen. Hör rein, lass dich inspirieren und denk das Handwerk weiter.
Wir kennen uns jetzt auch schon echt eine ganze Weile, weil sich unsere Wege immer mal wieder kreuzen. Manchmal, also einmal war ich schon Moderatorin in der Handwerkskammer bei ihm. Dann haben wir uns auf einer Bühne gesehen. Da war ich auch Moderatorin für ein Panel. Und da hat er vorher gesagt, Katrin, ich mache jetzt mal das Du. Ich will ganz cool sein jetzt auch mal. Und ich finde es großartig, dass er das sagt. Denn heute ist bei mir Berthold Schröder, Handwerkskammerpräsident aus Dortmund.
Hallo Katrin.
Hallo Berthold, schön, dass du da bist und schön, dass wir auch hier das Du jetzt einfach fortführen. Du hast eben noch gesagt im kurzen Vorgespräch, wir lassen das jetzt einfach dabei, kein Hickhack hin und her. Und ich finde das großartig, dass du dich dazu durchgerungen hast, diesen Schritt mit mir zu gehen. Ich finde es super. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Ja, ich bin sehr gerne hier zu Gast in deinem Podcast.
Ja, wir haben uns ja auch im Mai 2025 auf der HeroCon auf der Bühne gesehen. Im Vergleich zu heute ist Juli, Ende Juni, für all diejenigen, die es hören, das wird ein bisschen später ja ausgestrahlt. Und bei mir sehr heiß und im Mai haben wir noch so ein bisschen gefroren auf der Bühne. Ne? Da waren so die zwei kältesten Tage. Kannst du dich noch an diesen Kältesturz erinnern?
Das stimmt. Also ich hatte es versäumt, mir einen Mantel mitzubringen und wir saßen ja im Außenbereich des Signal Iduna Parks mit Blick auf die Tribüne. Und es pfiff schon ein ziemlich eisiger Wind, muss ich sagen. Und ich war, nachdem wir dann fertig waren, auch ziemlich durchgefroren.
Ja, ich glaube, das ging auch wirklich allen so. So, pass auf, wir starten jetzt rein in den Podcast. Ne? Ich starte immer mit der Frage, drei Dinge, die es braucht. Drei Dinge, das mache ich jetzt zum Frust. Was frage ich denn hier? Ich bin auch verwirrt heute. Ne? So, also drei Dinge, die man über dich wissen sollte. Alter Schwede, Katrin, jetzt aber. Berthold, drei Dinge, die man über dich wissen sollte.
Ja, vielleicht so in der Reihenfolge auch. Also man sollte wissen, dass ich Familienvater bin, dass ich Handwerksunternehmer bin, Familienunternehmer mit Leib und Seele. Aber ich bin auch, das wissen vielleicht manche gar nicht, ich bin auch sehr heimatverbunden. Also ich habe mich hier auch in meiner Region, ich komme aus Hamm in Westfalen, aus dem Ortsteil Bockum-Höfel. Ich habe mich hier in der Region sehr engagiert, weil mir das schon ein Anliegen ist, auch diese Regionalität. Ich bin auch bekennender Westfale. Ich finde das toll, auch wenn man mit vielen Menschen zusammentrifft, auch zu erkennen, wo kommen die einzelnen Menschen eigentlich her. Manchmal kann man es ja am Dialekt direkt auch feststellen. Und ich finde das total klasse, dass da so unterschiedliche unterschiedliche Heimatverbundenheiten dann da ist. Auch darüber zu reden, ist immer wieder, finde ich, ziemlich faszinierend.
Da sagst du was. Ich habe kürzlich mit einer Dentallaborinhaberin gesprochen und die hat aus dem Osten und die hat gesagt, wir haben immer große Themen, wenn wir Menschen aus dem Westen einstellen. Weil die Kulturen so unterschiedlich sind. Man glaubt es gar nicht, aber ich stelle das auch fest, das ist doch immer noch was anderes. Und ich glaube, dass wir sogar regional, das, was du gerade angesprochen hast, auch Unterschiede feststellen.
Würdest du das bestätigen? Also, das ist sicherlich so, dass manchmal so die Herangehensweise eines Westfalen etwas anders ist als die eines Rheinländers. Das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, so in Schubladen sollte man nicht denken. Ich finde, diese Besonderheiten, die Region auch jede für sich hat, sind an vielen Stellen bewahrenswert, auch was kulturelle Hintergründe angeht. Also hier bei uns in der Region, da ist das Schützenwesen sehr stark vertreten und sehr prominent auch vertreten, hat eine ähnliche Bedeutung wie im Rheinland der Straßenkarneval. Mhm. Also jeder, der hier Rang und Namen hat, ist in einem Schützenverein organisiert und das finde ich ein Stück der Kultur, die wirklich erhaltenswert ist und so. Das gibt's in vielen Regionen und ich finde, darüber muss man häufiger mal reden und das auch unterstützen und bewahren, weil das ein Fundament ist für das, was wir tun. In der Werteorientierung finde ich schon auch wichtig, diese Dinge am Leben zu erhalten.
Warst du schon mal Schützenkönig?
Natürlich.
Natürlich. In welchem Jahr?
Ich war 2004 Schützenkönig und ich war von 2000 bis 2010 Geschäftsführer eines ziemlich großen Schützenvereins, war danach zweiter Vorsitzender und dann hat es mich ja in der Handwerksorganisation immer weitergetragen. Ich bin seitdem Mitglied des Ehrenvorstandes meines Bürgerschützenvereins Höfel 1906 e.V. Also das ist ein Titel, den trage ich auch mit ziemlich viel Stolz vor mir her.
Ah, schön. Herzlichen Glückwunsch.
Ja. Naja, okay, 2004 ist immerhin schon 21 Jahre her. Also ich werde schon in 4 Jahren bin ich Jubelkönig gemeinsam mit meiner Frau. Also das ist wieder ein Event, was dann ansteht und im Kalender dann auch fest verankert ist.
Zieht ihr dann das gleiche Outfit an wie vor 25 Jahren?
Also, ich glaube, mein Anzug passt mir nicht mehr. Aber ansonsten wird es auch wieder so sein. Schwarzer Anzug ist dann bei uns gesetzt. Und mal gucken, meine Frau wird sich auch wieder besonders fein machen. Und dann werden wir in einer Kutsche durchs Dorf transportiert hier. Ach, bei uns. Also, ich freue mich schon drauf.
Schön. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache. Bei mir in der Region, in Siegburg, gibt es nur der Straßenkarneval. Wir haben keinen Schützentradition, aber ich kenne jemanden, der das auch sehr lebt und kenne das von erstes, was Nettes, das stimmt. Pass auf, wir schwenken nochmal rüber, auch wenn wir natürlich eine Folge führen könnten zum Schützenverein, ja, zum Schützendasein, aber wir schwenken nochmal rüber ins Handwerk. Nach Fest kommt ab, so heißt ja mein Podcast. Welche Geschichte, welche Anekdote hast du, wenn du an diesen Spruch denkst?
Also das ist ja so ein Handwerkerspruch par excellence. Gibt ja einige in der Reihe, die ich auch immer wieder genauso treffend wie manchmal auch komisch finde. Aber nach Fest kommt ab, hat er auch eine übertragene Bedeutung. Ich habe das selber einmal für mich so festgestellt. Wir hatten mal eine Phase bei mir im Unternehmen, wo mehrere Leute gleichzeitig langfristig ausgefallen sind, krank geworden sind. Und da habe ich dann versucht, das alleine so ziemlich auszugleichen. Habe dann wirklich auch Tag und Nacht fast gearbeitet. Und nach dieser Phase bin ich da echt in ein Loch gefallen. Also da war dann so der Status ab, also gesundheitlich auch ein paar Macken davon getragen. Also das zeigt, und das will ja dieser Spruch auch eigentlich sagen, es kommt manchmal auf die richtige Balance an. Also die Dinge auch nicht zu übertreiben, nicht zu überziehen, die Schraube nicht zu sehr anzuziehen, denn dann reißt es irgendwann ab. Und das gilt auch für seinen eigenen Arbeitseinsatz da. Immer kritisch wieder hinzugucken, was ist da die richtige Dosis eigentlich und ist dann nachher nicht, wenn man die Dinge übertreibt, dann ist es möglicherweise auch so weit, dass die Schraube dann abgedreht wird. Mhm. Es gibt ja noch so ein paar andere Handwerkersprüche, die ich sehr liebe. Mein Lieblingsspruch ist übrigens, Das guckt sich weg.
Ja, das guckt sich weg, das ist gut, ne?
Das war wirklich ein Erlebnis auf einer Baustelle, wo dann der Bauherr sich mit dem Fliesenleger über eine schiefe Fuge unterhielt und der Fliesenleger wirklich diesen schönen Satz dann sagte, das guckt sich doch weg. Also ich fand's sehr überzeugend.
Mhm. Ja, das stimmt. Und Silikon macht das schon, kennt man ja auch und so. Ich habe mal ein lustiges Video.
Es gibt noch einen schönen, den muss ich jetzt auch noch bringen.
Ja, bitte.
Ein Trost ist uns geblieben, es wird verputzt und abgerieben. Das ist, wenn man eine schiefe Mauer hat, dann kommt ja immer noch der Putzer und der putzt dann nochmal drüber. Also es gibt eine Menge Sprüche in die Richtung.
Ja, das stimmt. Ich habe einmal ein Video gemacht, da habe ich meinen Kindern den Anfang von so einem typischen Handwerkerspruch vorgelesen und sie haben ihn dann ergänzt. Da sind auch sehr lustige Sachen bei rausgekommen. Ich habe auch die zweite Hälfte noch nicht veröffentlicht. Ja, das muss ich unbedingt nochmal zu Ende schneiden. Aber ich habe mich weggeschimmelt. Es war so witzig einfach.
Man brauchte in der Tat mal so eine Sammlung aller Sprüche aus allen Regionen Deutschlands, was so die Handwerker sich im Laufe der Jahrhunderte an Sprüchen auch angeeignet haben. Ich glaube, das wäre eine ziemlich lustige Angelegenheit auch.
Ja. Wir können ja mal hier den Aufruf starten, wenn du das hörst, schreib doch mal gerne, egal wo du es hörst, runter, welchen Spruch du so kennst.
Prima.
Wir fangen mal an zu sammeln jetzt hier. So, was du noch nicht verraten hast, ist aber, in welchem Gewerk du tätig bist. Und wir haben uns im Vorfeld auf das Thema geeinigt, Thema Selbstständigkeit. Wie bist du damals in deine Selbstständigkeit reingekommen? Bist du erblich vorbelastet? Hast du übernommen? Wie kam es dazu?
Also ich bin ja von Beruf Zimmermeister und meine Geschichte ist eigentlich nicht ganz untypisch im Handwerk. Also ich bin in der Späne sozusagen groß geworden. Wir hatten früher der alte Betriebssitz, das war ein älteres Gebäude. Die Werkstatt war direkt an das Wohnhaus auch angebaut. Also man konnte durch das Treppenhaus dann über da so ein paar verschlungene Gänge, kam man dann direkt auch in die Werkstatt hinein. Und das war immer Teil meines Lebens auch. Ich bin in der Werkstatt groß geworden. Ich habe mit den Gesellen gesprochen, mit den Auszubildenden gescherzt und mit denen auch mal Fußball gespielt. Also das war immer Teil meines Lebens und so ist der Weg dann auch für mich immer klar gewesen. Also ich wollte das gerne und das hat mir Spaß gemacht und das Arbeiten mit Holz ist ja nun auch wirklich ein sehr schöner Beruf. Ich war dann schon, als ich Schüler war, habe ich schon mal mitgeholfen, bin dann mit auf die Baustellen gefahren und habe dann Dächer schon gerichtet und also Dachkonstruktionen aufgebaut. Das war für mich schon immer faszinierend und dann war das eigentlich so ein ganz natürlicher Weg. Ich habe dann erst mein Fachabitur gemacht, eine Ausbildung bei einem Kollegenbetrieb gemacht, dann meine Meisterprüfung abgelegt und habe dann 1991 den Betrieb meines Vaters übernommen. Ich bin die dritte Generation in unserem Unternehmen und habe den Betrieb dann weiter ausgebaut, auch baulich noch einiges verändert hier und viel in Digitalisierung investiert, in digitale Abläufe. Und mittlerweile ist die vierte Generation bei uns am Start. Seit 2020 ist mein Sohn in der Geschäftsführung, der ist ebenfalls Zimmermeister darüber hinaus, aber auch noch Holzbauingenieur und Betriebswirt des Handwerks. Also hat nochmal ein Stück mehr an Ausbildung mitbekommen, als das bei mir der Fall war. Ja, und so ist die nächste Generation auch Stück für Stück an diese Aufgabe herangeführt worden.
Das heißt, du hast letztlich den Weg, also der hat sich so, der Papa hat es vielleicht auch erwartet, es war für dich auch wahrscheinlich eine normale Sache, da so nachzurutschen, oder hast du zwischendurch, hast du auch angestellt, woanders noch gearbeitet, sodass vielleicht auch hätte das Angestelltenverhältnis für dich auch attraktiv werden können?
Nein, ich war nach der Ausbildung noch einige Monate in meinem Ausbildungsbetrieb und bin dann in den Betrieb meines Vaters gewechselt. Und für mich war immer klar, ich wollte auch selbstständig sein. Und das ist so ein Punkt, der liegt mir auch am Herzen. Deswegen wollte ich gerne auch dieses Thema ansprechen, weil natürlich von außen gesehen reden wir viel über manche Mühseligkeiten, die mit der Selbstständigkeit auch verbunden sind, dass man mehr arbeitet als möglicherweise ein angestellter Arbeitnehmer, dass man viel Verantwortung trägt. Die Bürokratie ist ein Thema, was uns gerade sehr aktuell auch bewegt, dass wirklich auch zu viel ist, dass es demotivierend ist. Aber ich will gerne auch nochmal über die positiven Seiten der Selbstständigkeit ein wenig sprechen. Darf ja heute sagen, jetzt bin ich ja schon ein bisschen älter, werde in diesem Jahr 65 Jahre alt. Wenn man mal so zurückblickt auf die ganzen Anstrengungen, die man vorgenommen hat und das Ergebnis dann sieht, dass man ein Unternehmen hat, das modern ist und wo man am Wochenende auch gerne durchgeht und sich daran freut, welche Fortschritte man in den letzten Jahrzehnten und Jahren auch gemacht hat, das verschafft ein solches tiefes Gefühl der Befriedigung, dass ich nicht glaube, dass man das in einem Angestelltenverhältnis erreichen würde. Ich kann es schwer beurteilen, aber ich finde es total klasse, so wie es ist. Und ich wollte einfach dieses Feeling mal rüberbringen, dass es schon was Besonderes ist, für sich selbst verantwortlich zu sein, sein eigenes Leben zu gestalten, auch Entscheidungen treffen zu können, in die eine oder die andere Richtung, lasse ich das Unternehmen größer werden, in welche Produktsegmente will ich mich weiterentwickeln, was lasse ich besser weg, wo sind die Erträge zu gering. Also das zu verantworten, immer im Wissen, dass man nicht nur für sich selber verantwortlich ist, sondern für alle Mitarbeiter und für deren Familie natürlich auch mitverantwortlich ist. Ich glaube, das ist ein Maß an Freiheit, was man an vielen anderen Stellen im Angestelltenverhältnis nie erreichen kann. Mhm. Natürlich hat man auch Zwänge in so einer Position. Es ist ja nicht so, dass ich völlig im luftleeren Raum operieren würde. Gelegentlich muss man seine Frau mal fragen oder auch die Bank, wenn man was Größeres vorhat. Aber die Entscheidung trifft man selber als Unternehmer. In welche Richtung entwickelt sich mein Unternehmen? Wen stelle ich ein? Wen stelle ich besser nicht ein? Also das ist so eine Vielfalt an Möglichkeiten, sein Leben selbst zu gestalten. Das finde ich, ist ein Punkt, den muss man eigentlich mehr in den Mittelpunkt rücken, dass man wirklich auch nach Jahrzehnten das Gefühl hat, ja, das ist jetzt auch das, was da steht und entstanden ist, ist das Ergebnis meiner eigenen Anstrengungen. Und das, finde ich, ist ein fast unschlagbar gutes Gefühl.
Ja, das ist so viel Stolz. Ich fühle, was du sagst. Ich bin ja auch das zweite Mal selbstständig. Ich fühle, was du sagst. Ja.
Ja.
Gab es in dieser Laufzeit eine Situation, wo du dich entscheiden musstest und hast dich dann für eine Sache entschieden, obwohl du vielleicht nicht so ganz sicher warst, und die hat sich nachher aber als die beste Entscheidung rausgestellt?
Also es gab in dieser ganzen Zeit von 1991 bis heute immer wieder Entscheidungen, die dann auch wirklich Wegmarken dann waren. Manchmal waren es Entscheidungen, irgendwas wegzulassen. Ich weiß, dass ich Mitte der 90er Jahre entschieden habe, dass wir keine eigenen Fenster mehr produzieren. Also wir haben bis Mitte der 1990er Jahre Fenster selber, Holzfenster selber hergestellt, und ich habe diesen Zweig dann völlig eingestellt, habe das auf andere Füße dann gestellt. Wir haben uns einen Zulieferer gesucht, der uns komplette Fenster dann geliefert hat. Das war schon für uns eine erhebliche Veränderung, und Ende der 1990er Jahre haben wir dann unsere erste große CNC-Maschine gekauft. Das war auch nochmal, man sagt ja so schön, Quantensprung, aber das war schon echt ein Fortschritt für unser Unternehmen, weil es eine ganz andere Möglichkeit der Fertigung dann auch für uns bedeutete. Das war so ein weiterer Schritt, und der nächste Schritt war so Richtung Digitalisierung. Wir haben in 2016 uns hier ein ERP-Programm gegönnt, also etwas, was die einzelnen Insellösungen, die wir immer schon hatten, unter einem Dach vereint hat und nochmal wirklich auch ein riesigen Fortschritt gebracht hat in der Produktivität, gerade im Bereich des Büros. Also viele Dinge sind digitalisiert, sind digital verfügbar. Das geht alles viel flotter. Und wenn ich mal an meine Anfänge zurückdenke, mit wie viel Papier wir noch gearbeitet haben und mit wie wenig Papier wir heute klarkommen, das ist schon echt ein Fortschritt und macht sich auch bei den Mitarbeitern bemerkbar, die mittlerweile auch digital ihre Stunden hier bei uns einbuchen können, also Projekte, auf die entsprechenden Projekte sich einwählen können, ihre Arbeitszeiten eintragen können. Auch für die Mitarbeiter nochmal einen Sprung nach vorne. Wir haben jetzt vor einigen Monaten nochmal ein digitales Urlaubsantragsverfahren bei uns eingeführt. Also du kannst über die gleiche App dann Urlaubsanträge stellen und wir können die digital dann auch beantworten. Also das waren immer so entscheidende Punkte, die das Unternehmen nach vorne gebracht haben, die dann aber auch die Richtung für die nächsten Jahre ein Stück weit vorgegeben haben. Und in der Rückschau muss ich sagen, natürlich habe ich auch ein paar Fehler gemacht. Das wird bei jedem Unternehmer so sein. Wenn man mal zurückblickt, es ist ja immer so, in dem Unternehmen, die größten Böcke schießt der Chef immer selber. Da braucht man gar keine Mitarbeiter für. Und das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Also es gab auch manche Fehlentscheidungen, manche Fehlkalkulationen auch in der Vergangenheit. Aber das gehört zum Unternehmerleben auch dazu, zur Realität, dass nicht alles erfolgreich sein kann, dass man manchmal auch Rückschläge hat. Und wir haben in den vielen Jahrzehnten jetzt, seitdem ich das mache, natürlich auch konjunkturell sehr schwierige Phasen gehabt. Wenn ich an das Baugewerbe so ab Mitte der 1990er Jahre denke, das waren echt schwierige Jahre, wo wir auch hinter jedem Auftrag hergelaufen sind. Und das werden viele Kolleginnen und Kollegen auch kennen. Wenn man dann zu Verhandlungen hin musste und wollte unbedingt den Auftrag haben und der Auftraggeber wusste natürlich auch, wie die Marktsituation ist, dann ist am Ende nicht so ganz viel Geld dabei übergeblieben. Aber auch diese Phase haben wir dann überstanden. Dann gab es auch wieder gute Phasen. Die letzten Jahre, das ganze letzte Jahrzehnt, muss man ja fast sagen, waren fürs Baugewerbe ja eher eine positive Erfahrung. Insofern hat das alles so sein Licht und Schatten, aber gab schon ein paar wirklich auch gravierende Entscheidungen.
Ja, du bist ja extrem im Gespräch mit anderen arbeitgebenden Unternehmen jeglicher Gewerke. Was stellst du da so fest? Gibt es da einen Schwung unter den Mitarbeitenden, wo man so feststellen kann, okay, natürlich Fachkräftemangel haben wir überall, aber gibt es eine Entwicklung, dass die jüngeren Leute, die so auf dem Arbeitsmarkt sind, dass die sagen, ich hätte Bock selbst zu gründen oder ich möchte übernehmen oder nein, ich möchte lieber im Angestelltenverhältnis bleiben? Erkennst du da eine Tendenz?
Also die Tendenz, die ich erkenne, das ist aber jetzt wenig von Zahlen gestützt, von paar Umfrageergebnissen vielleicht. Die Tendenz, die ich erkenne, ist dass eine Zurückhaltung zunimmt. Also eine Sorge oder vielleicht auch ein bisschen Furcht davor, diesen Schritt zu wagen in die Selbstständigkeit. Gutes Indiz dafür war in der Umfrage der Handwerkskammer Düsseldorf, vor 2 Jahren war das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, die ihre Meisterabsolventen gefragt hatte, ob sie sich selbstständig machen wollen und wenn nein, warum nicht. Ungefähr 50% wollten sich nicht selbstständig machen und wirklich erschreckend war dann, dass die Hälfte derer, die sich nicht selbstständig machen wollten, zu viel Angst vor zu viel Bürokratie angeführt haben. Und das zeigt ja, was für ein Ausmaß diese bürokratische Belastung auch mittlerweile genommen hat. Dass junge Leute aus Sorge davor, diese ganze Bürokratie nicht erfüllen zu können, nicht den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Die Sorge ist ja, die machen alle ihr Handwerk gern, aber die Sorge ist dann, ich sitze ja nur noch hinterm Schreibtisch und muss irgendwelche Formulare ausfüllen und kann nicht mehr das tun, was mir eigentlich wirklich am Herzen liegt. Die Kunden gut beraten, gute handwerkliche Leistungen erbringen. Das ist echt eine Sorge und deswegen glaube ich, dass es auch eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre sein wird, dafür Sorge zu tragen, dass das besser wird an dieser Stelle. Das ist echt ein Hemmschuh für weitere Entwicklungen, Hemmschuh auch für Selbstständigkeit. Und wenn man dann sieht, wie die Altersstruktur der Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk ist. Wir haben eine Struktur, dass sehr viele der Selbstständigen älter als 60 Jahre inzwischen sind. Das heißt, die suchen und müssen irgendwann Nachfolger finden. Und das ist nicht mehr so eine Entwicklung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten haben, ziemlich gleichmäßig, immer 3% pro Jahr des Bestandes werden ausgetauscht, sondern werden eine Zunahme sehen. Und wenn wir ein Überangebot oder ein großes Angebot an Betrieben haben, die Nachfolger suchen oder für die dann adäquat eine Neugründung her muss und zu wenig Leute, die das machen wollen, dann werden wir ein Problem kriegen. Ja, deswegen absolut. Ist dieses Thema Bürokratie auch so wichtig.
Ist denn Bürokratie in irgendeiner Form delegierbar? So dass man das entkräften könnte, dass man sagen könnte, nee, du kannst trotzdem deinem Gewerk treu bleiben, das, worauf du Bock hast. Und das wäre die Lösung dafür.
Ich glaube, das Problem kann nur der Gesetzgeber auf den unterschiedlichen Gesetzgebungsebenen lösen. Wir haben ja verschiedene Ebenen, die ineinander greifen. Die europäische Ebene, die Bundesebene, die Landesebene, die jeweils mit Gesetzgebung, Verordnung für Bürokratie sorgen. Ich glaube, der Kern des Problems ist eigentlich, dass wir zu einem anderen Verhältnis kommen müssen zwischen Politik und Unternehmern. Wir Unternehmer brauchen Vertrauensvorschuss. Also das, was wir jetzt tun an vielen Stellen, ist ja, dass wir alle Unternehmerinnen und Unternehmer sozusagen unter Generalverdacht stellen und dann muss sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin mühsam schriftlich von diesem ausgesprochenen, teilweise auch nicht ausgesprochenen Verdacht entkräften oder muss diesen Verdacht dann entkräften. Da gibt es eine Menge Beispiele dafür. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das des Leiterbeauftragten bei uns im Unternehmen. Dessen Aufgabe ist es, zu überprüfen, ob die Leitern in Ordnung sind. Und der führt dazu ein Prüfbuch. Und wenn das mal überprüft wird durch das staatliche Amt für Arbeitsschutz, die gelegentlich schon mal hier bei uns aufschlagen, dann wird nicht die Leiter überprüft, sondern nur das Prüfbuch. Das heißt, es interessiert eigentlich gar nicht, wie die Leiter aussieht. Hauptsache, das Prüfbuch ist in Ordnung. Und das finde ich schon einigermaßen absurd. Und da gibt es viele Beispiele, wo man im Kern doch sagen müsste, einem Handwerksmeister oder einer Handwerksmeisterin müsste man doch zutrauen, dass die in der Lage ist, ihren Betrieb so aufzustellen, dass keiner mit einer kaputten Leiter auf die Baustelle fährt. Also, dass man da noch so eine Berichtspflicht einführt, ist schwer nachzuvollziehen. Und das ist ja nur ein Einzelfall. Das haben wir in vielen anderen Dingen, Datenschutzbeauftragte. Dieses ganze Beauftragtenwesen ist, glaube ich, für sich genommen auch schon eine Riesenbelastung. Also da ranzugehen, wird eine der Kernaufgaben der nächsten Jahre sein. Was mich da ein bisschen positiv stimmt, man merkt das ja auch an medialer Präsenz eines solchen Themas. Das hat mittlerweile die Politik erreicht, dass es so nicht mehr weitergeht. Und man sieht ja, in Brüssel versucht man jetzt manche Dinge wieder gerade zu rücken in diesem viel zitierten Omnibus-Verfahren, dass man versucht, die Dinge wieder ein bisschen gerade zurückzuführen auf den notwendigen Kern. Ich glaube, das ist angekommen, aber es ist auch schwierig, das umzusetzen, weil es natürlich immer auch ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess ist, was wir eigentlich wollen. Viele Gesetze haben ja eigentlich auch ein gutes Ziel, dass wir auch alle unterschreiben würden. Nehmen wir mal das Lieferkettengesetz der EU, Ziel ist es ja auch, unter anderem Kinderarbeit zu verhindern. Keiner von uns will Kinderarbeit, aber keiner von uns will ein Berichtswesen für jeden Granitblock, der von irgendwo importiert wird. Also da das richtige Maß zu finden, ist ein politischer Aushandlungsprozess, wo wir glauben, wo ich auch persönlich glaube, das ist in den vergangenen Jahren echt übertrieben worden, zulasten gerade der kleinen und mittleren Unternehmen. Für große Unternehmen ist das selten ein Problem. Die haben Stabsabteilungen dafür, die erledigen das dann. Aber für einen Handwerksunternehmer ist es schon schwierig. Der durchschnittliche Handwerksbetrieb hat 6 Mitarbeiter. Wenn da noch was on top kommt für den Unternehmer, das macht der alles selber. Insofern ist das echt ein harter Punkt.
Und vielen Dank an dieser Stelle, dass du dich wahrscheinlich als Handwerkskammerpräsident auch da einsetzt, dass solche Dinge nämlich vorankommen, dass wir da schnell zu Lösungen kommen. Du bist wahrscheinlich in der Position, wo du jetzt auch hier und da mal einen schönen Impuls setzen kannst oder vielleicht auch anderweitig mitwirken kannst. Könnte ich mir gut vorstellen. Ist das so?
Das ist, glaube ich, mit allen Kolleginnen und Kollegen aus den Kammern, aber auch aus den Fachverbänden. Das ist wirklich eine breite Bewegung. Ich glaube, das wird am Ende auch so sozusagen die Basis für einen Erfolg sein. Wir müssen alle an diesem Punkt arbeiten und immer wieder intervenieren an einzelnen Punkten, auch im Großen und Ganzen, was da jetzt tatsächlich verändert werden muss. Wir haben ja auch der Politik auf den unterschiedlichen Ebenen, ich weiß das aus unterschiedlichen Bundesländern, immer wieder auch unsere Mitarbeiter angeboten, zu sagen, hört auf uns, wir machen Vorschläge, wie es denn besser werden kann. Und das jetzt in die Umsetzung zu bringen, das ist eine Aufgabe, die wir jetzt von Brüssel über Berlin bis in die Hauptstädte der Bundesländer einfach weiter vorantreiben müssen. Und ich bin da einigermaßen optimistisch, dass wir auch was bewegen werden, weil eben viele in diese Richtung jetzt auch argumentieren und alle auch merken, so geht es irgendwie nicht weiter.
Ja, das macht wirklich Hoffnung, wenn ich das so höre. Ich möchte gerne einen anderen Punkt noch ansprechen. Häufig ist ja auch neben Bürokratie auch die Rolle der Führungskraft ja auch etwas, was viele vorher gar nicht so einschätzen. Wie bist du da damals reingewachsen? Was stellst du fest? Hat es mit dir etwas gemacht, plötzlich Führungskraft zu sein? Oder war das sowieso ein schleichender Prozess, weil du ja irgendwie immer mit allen so da zusammen, so wie hast du gesagt, Fußball gespielt hast? Oder was hat sich da für dich geändert? Werbung. Wenn ich dich jetzt fragen würde, warum tust du das, was du tust, könntest du mir in 3 Minuten erklären, warum du tust, was du tust? Fragst du das mal ein Start-up? Fangen die an, schauen dich mit glühenden Augen an, es fährt ein Skript hoch und sie pitchen dir das Ding durch in 3 Minuten. Und du denkst danach, ja, ich will mitmachen. Ich habe genau verstanden, wofür ihr brennt. Irgendwie haben wir das im Handwerk verloren. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nicht dafür auch schon eine Lösung gefunden hätte. Es gibt demnächst am 19. August nämlich ein KI-Webinar von mir für dich. Dort werden wir gemeinschaftlich mit ChatGPT arbeiten, um analytisch an deine Arbeitgebermarke heranzugehen. Ganz bewusst in einer kleinen Gruppe, um Austausch möglich zu machen und sich gegenseitig Ergebnisse vortragen zu können. Du bekommst von mir vorgefertigte Prompts, mit denen du im Anschluss auch analytisch an deiner Arbeitgebermarke weiterarbeiten kannst. Ganz konkret, ganz bewusst aufs Handwerk heruntergebrochen mit einem möglichst individuellen Ergebnis nur fürs Handwerk. Hast du Bock dabei zu sein? Dann schau mal in die Shownotes, da findest du den Link. Du findest ihn auch auf meiner Homepage oder du schreibst mir einfach und dann schicke ich dir den Link auch. Wir sehen uns. Werbung Ende.
Also ich glaube, das ist schon etwas, was man auch lernen muss. Also Menschen zu führen, zu motivieren. Man hat ja als Unternehmer manche Zwangsmöglichkeiten in der Hand. Man ganz scharfes Schwert, die Abmahnung oder auch die Kündigung. Aber das ist ja immer auch das Mittel der letzten Wahl. Unterhalb dieser Schwelle aber Möglichkeiten zu finden, Leute mitzunehmen, zu begeistern im Idealfall, dass die wirklich gerne das gerne tun, was sie gerade machen. Das ist schon ein bisschen, glaube ich, auch ein Lernprozess. Mir hat unheimlich geholfen, dass ich über viele Jahre in der katholischen Jugendarbeit aktiv war. Und da war das auch da war das schon so, dass man sich für Dinge, die man sich vorgenommen hatte, muss man sich Koalitionäre suchen und die muss man überzeugen und begeistern im Zweifelsfall dafür, dass es jetzt eine gute Idee ist. Ich erinnere mich gerade daran, dass wir mal so einen Gruppenraum gemeinsam gestaltet haben. Da muss man die Leute motivieren, ohne Geld dafür zu kriegen, mitzuhelfen, diesen Gruppenraum neu zu machen. Und das war so ein bisschen für mich, wie soll ich das formulieren? Da habe ich viel gelernt über Menschen, wie man Menschen unterschiedlich auch anfassen muss, wie unterschiedlich die Anknüpfungspunkte bei unterschiedlichen Menschen sind, wo die richtigen Druckpunkte sind, zu sagen, ich kann den einen oder anderen vielleicht mit einem anderen Argument in die Richtung bewegen, wo ich ihn hinhaben will. Also das war echt, muss ich sagen, das hat mir sehr geholfen und ich war ja dann auch in der Kolping-Bewegung einige Jahre noch aktiv, auch da junge Menschen anzuleiten, dem, was man sich so vorgestellt hat, ein Stück weit zu folgen. Mir hat das echt geholfen und deswegen finde ich, dass auch so Jugendarbeit eine gute Basis ist, um Unternehmer zu werden, wenn man da manches auch mitnimmt. Und jetzt mache ich die Kurve wieder zum Schützenverein.
Ich habe nur drauf gewartet.
Also da habe ich auch eine Menge über Menschen gelernt und über die Art und Weise, wie man die motivieren kann. In meiner Zeit als Geschäftsführer des Vereins haben wir ein neues Schützenheim gebaut und da sind nachher über 12.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit reingeflossen. Also angefangen von der Fundamentsohle bis zum letzten Dachstein haben das alle Mitglieder des Vereins gemacht und keiner hat Geld dafür gekriegt. Und alle haben wir irgendwie hinter diesem Gedanken eines gemeinsamen Hauses vereinen können und motivieren können. Das ist so ein Punkt, der lässt sich auch sehr schön aufs Unternehmen übertragen. Also was man eigentlich braucht als Unternehmer, ist ein bisschen eine Vision, wo man hin will. Mhm. Und diese Vision mit anderen zu teilen, was ist eigentlich unser Zukunftsbild, alle mitzunehmen auf dem Weg, das ist schon ein Stück weit auch Schlüssel zum Erfolg.
Schön, mir geht's Herz auf, weil ich nutze immer das Haus in Sachen Arbeitgebermarke. Was ist das Fundament? Was ist das Dach? Was sind die Wände? Was ist die Fassade? Ja. Jetzt hast du es gerade in einem anderen Kontext gesagt, aber genau das ist es. Ich bin vollkommen bei dir, ja. Was glaubst du, was brauchen wir an den Meisterschulen vielleicht nochmal ein bisschen mehr, damit wir mehr Menschen in die Selbstständigkeit bekommen?
Also in Dortmund überlegen wir gerade mit der Handwerkskammer, ob wir nicht eine Kampagne aufsetzen müssen, die junge Leute nochmal in den Fokus stellt, die diesen Weg in die Selbstständigkeit gegangen sind, um denen nochmal ein Forum zu geben, aber auch um Rollenvorbilder zu schaffen. Dass es durchaus lohnenswert ist, dass es auch Spaß und Freude macht und vielleicht auch ein bisschen dem entgegenzuwirken, was man so häufig auch in den Köpfen hat. Also, dass man eine 100-Stunden-Woche hat. Ja, man arbeitet sicherlich nicht nur 38,5 Stunden. Katrin, das wirst du auch wissen.
Ja,
bist auch selbstständig.
Ich.
Ist halt ein bisschen mehr. Aber da auch nochmal die Balance herzustellen. Ich habe ganz am Anfang davon gesprochen, wie erfüllend das eigentlich auch ist, über sich selbst bestimmen zu können, über die Richtung, die so ein Unternehmen nimmt, das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen und auch zu artikulieren. Ja, das ist was Tolles, sich selbstständig zu machen. Das versuchen wir gerade auf die Beine zu stellen. Aber die Frage war ja eigentlich, was brauchen wir in den Meisterschulen mehr? Ich glaube, die Meisterausbildung muss vielleicht noch einen Schritt schneller der technologischen Entwicklung folgen. Da erleben wir in vielen Berufen eine unglaubliche Dynamik und so ein bisschen treibt mich die Sorge um, ob wir die Dynamik, die sich da entfaltet, tatsächlich auch in den Meisterschulen abbilden können. Wir sind da immer zwangsläufig ein bisschen hinter der technischen Entwicklung, aber ob wir nicht da uns nochmal überlegen müssen und Gedanken machen müssen, wie wir da auch grundsätzlich schneller werden. Ich will nur dieses Thema KI mal ansprechen, welche Revolution das möglicherweise sein kann, auch für das Handwerk. Das Thema Robotik steht auch im Handwerk vor der Tür. Also da tun sich ja auch ganz neue Technologiefelder auf. Und da eine Verknüpfung herzustellen, das ist vielleicht auch nochmal ein Gedanke, den man noch etwas breiter und tiefer denken muss. muss.
Ja, auch Automation, ne? Dass man auch Aufgaben, die sich wiederholen, die man wirklich auslagern, delegieren kann, mit einer Automation dann einfach löst, die auch KI gesteuert ist. Bin ich vollkommen bei dir. Ich habe eben, ist mir eine Anekdote eingefallen, weswegen ich damals in die Selbstständigkeit zur Steinmetzmeisterin gegangen bin. Und die will ich dir kurz erzählen, weil es genau das ist, was du sagst. Ich habe nämlich damals angestellt gearbeitet bei einem Grabsteinmetz und es gab einen Auftrag, da hat eine Frau einen sehr besonderen Grabstein bestellt und ich habe da wirklich Schweiß und Blut und etliche Stunden. Ich habe den wirklich komplett zu 100% alleine umgesetzt. So, und dann wurde dieser Stein, die Frau kam zur Abnahme, finalen Abnahme und dann hat dann der Chef vorne gestanden und sagt, den habe ich für sie gemacht. Er hatte keinen Handschlag, also keinen einzigen Handschlag dran getan. Und ich stand hinten, wollte natürlich gucken, wie reagiert die Frau, ne? Ist ein sehr besonderer Moment, die finale Abnahme. Und sie stand dann und blieb völlig regungslos und ich dachte nur so, okay, ne, so. Und als er dann sagte, ich habe den für sie gemacht, ist in mir irgendwas passiert.
Ja.
Ich war so sauer, das glaubst du gar nicht. Das, was aber das Ganze nachher wieder entkräftet hat, war, dass die Frau, ich glaube, 15, 20 Minuten später hintenrum in die Werkstatt reinkam, mir eine Rose mitbrachte und sagte, ich weiß genau, dass sie den gemacht haben.
Das war aber nett. Was für ein schönes, das war wirklich ein schönes Symbol auch, ne?
Oder? Ja, da ist auch wirklich, da ist irgendwas in mir passiert und ich sagte, nee, ich kann das nicht ertragen, dass jemand anders Danke sagt. Ich möchte, weil ich habe da so viel, ne? Beim Stein hast du schnell auch blutige Hände, weil du immer die Oberfläche anfasst, um zu gucken, ob sie glatt ist und sowas. Und ich habe wirklich Schweiß und Blut investiert hier. Ich möchte, dass klar ist, dass ich das gemacht habe. Und so bin ich in die Selbstständigkeit gekommen. Das war ein Schlüsselerlebnis bei mir.
Das glaube ich gerne, aber da steckt ja auch so eine Frage von Führungsqualität darin.
Ganz
also
anderes Thema.
Sich nicht mit fremden Federn schmücken, hätte man früher gesagt. Hm. Also ich finde, die das gemacht haben, die das vor Ort umgesetzt haben, die haben jedes Lob verdient, was vom Kunden dann kommt. Und bei uns ist das so, wir kriegen dann schon gelegentlich mal Mails, wo sich die Leute dann auch bedanken. Wir hängen das vorne aus. Also wenn so eine Mail kommt, wird die ausgehängt und dann kann das jeder lesen und jeder weiß auch, wer da an der Baustelle war. Manchmal werden die auch mit Namen dann genannt, die dann da vor Ort waren. Also ich finde, das gehört auch so sehr zum Handwerk dazu. Denen, die es gemacht haben, die wirklich mit ihrer Händearbeit die Dinge tatsächlich ins Werk gesetzt haben und das vor Ort umgesetzt haben, die auch dafür zu belobigen, dass es wirklich gut geworden ist. Ne? Und das ist ja das Schöne im Handwerk, in unseren Berufen. Wir sehen ja wirklich, was wir schaffen. Und wir haben ja etwas Greifbares, etwas, was sich materialisiert hat. Das sind ja Gedanken, Ideen von Architekten, manchmal von uns selber, die dann wirklich auch Realität werden.
Ja.
Das ist so schön. Und dann denen, die das gemacht haben, nochmal Danke dafür zu sagen und die zu loben für das, was sie gemacht haben, das gehört auch wirklich zum Handwerk dazu. Und wenn ich an deine Geschichte nochmal denke, was für ein Führungsfehler an der Stelle, das für sich zu reklamieren. Also.
Kannst du überlegen, wie lange ich noch da war danach, ne? Ja, okay. Wie siehst du in der Gesellschaft, wie wird ein Unternehmer, Unternehmerin angesehen im Handwerk von Kunden? Ist das nur ein Dienstleister oder kommen wir schon Richtung, weil man kriegt ja auch schwer Termine, geht das schon Richtung Facharzt, wo man sagt, oh, ich bin so froh, dass sie endlich für mich arbeiten?
Also Richtung Facharzt, weiß ich nicht. Also das kommt mir jetzt ein bisschen strange vor.
Wie aber, so der Radiologe, wo man ein halbes Jahr wartet, weißt du?
Aber ich glaube, gesellschaftlich hat sich schon was verändert. Natürlich ist das immer eine Frage der Knappheit. Ne? Also wenn man jetzt wirklich keinen Tischler mehr findet oder keinen Zimmermann, ist man am Ende froh, wenn irgendeiner kommt und das noch kann. Das trägt natürlich auch zur Wertschätzung bei. Aber ich glaube, dass wir an vielen Stellen schon auch ein Stückchen dessen erreicht, was wir erreicht haben, was wir eigentlich wollen, nämlich eine stärkere Wertschätzung fürs Handwerk. Das merke ich an vielen Stellen schon, dass das so ist, dass man schon auch Handwerker mit Respekt entgegentritt. Das ist natürlich auch immer eine Frage der Person, die da aufeinander stellen. Aber so ein Trend, würde ich sagen, haben wir da schon geschaffen, dass die Menschen schon erkennen, also ohne Handwerk wird es aber irgendwie ganz ungemütlich. Und die Knappheit ist ja jetzt auch mit Händen schon greifbar. Ja, auch bei uns ist es so, wenn ein Kunde anfragt, das dauert dann auch schon mal ein paar Wochen, bis überhaupt jemand Zeit hatte, sich das anzugucken, wenn es sehr individuell ist und dann eine Lösung zu erarbeiten, ein Angebot zu machen. Es dauert halt und bis zur Umsetzung dauert es nochmal länger. Das zeigt ja auch die Kunden sind dann auch bereit zu warten. Das zeigt ja auch, dass sie das wertschätzen, dass es nicht irgendwie ein Massenprodukt ist, was wir tun, sondern dass sie durchaus auch wissen, das ist eine echte handwerkliche Leistung, die hat ihren Wert, die braucht ihren Zeit, ihren Raum. Also Wertschätzung, glaube ich, hat zugenommen, das würde ich schon so sagen wollen.
Was meinst du, wir brauchen ja natürlich auch nicht nur Selbstständige, sondern wir brauchen ja auch Menschen, die dann für uns noch arbeiten. Was würdest du sagen, welche drei Dinge gibt es, wo du sagen kannst, wenn du das und das inne hast, diese drei Dinge, dann solltest du vielleicht über Selbstständigkeit nachdenken, ob das was für dich ist. Und wenn du aber die drei Dinge in dir hast, dann lass es lieber und sei ein guter Mitarbeiter.
Also ich glaube, so ein Entscheidungspunkt ist die eigene Bereitschaft, Risiken einzugehen. Ich glaube, da sind Menschen sehr unterschiedlich auch drauf. Ne? Also Selbstständigkeit bedeutet immer auch, Risiken eingehen zu müssen. Auch sehr viel höhere Risiken als Arbeitnehmer, die eingehen müssen. Denn wir haften in aller Regel als Unternehmer mit unserem vollen Eigenkapital, auch unabhängig davon, welche Rechtsform wir gerade gewählt haben. Insbesondere, wenn man Bankfinanzierung braucht, ist es in aller Regel so, die Banken brauchen Sicherheiten und die Sicherheit ist dann meistens das eigene Haus oder das eigene Miethaus oder whatever. Also man geht hohe Risiken ein und ich glaube, jeder sollte sich fragen, ob er bereit ist, Risiken auch einzugehen, denn das gehört zum Unternehmerdasein einfach dazu, dass man manchmal auch Dinge macht, die man noch nie gemacht hat, die man einfach mal machen will und mal riskieren will und da auch ein Risiko nehmen muss, sonst geht es auch wirklich nicht voran. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt, wo man den Weg auch, wo die Wege sich dann trennen. Also wenn, es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann das mit mir selbst nicht vereinbaren, ich könnte nicht schlafen, wenn ich nicht wüsste, dass ich in einem halben Jahr noch ein festes Gehalt habe. Ja, dann ist das vielleicht auch eher schwierig. Ich glaube, ein anderer Punkt, der wirklich auch entscheidend ist, sich auf diese Belastung gut einzustellen. Ich hatte eben davon gesprochen, 100 Stunden arbeitet heute auch kein Mensch mehr. Aber dass es dann immer wieder Spitzen gibt, das ist auch heute bei mir im Unternehmen so, bei meinem Sohn, bei mir dann teilweise auch. Es gibt immer wieder so Spitzen im Jahresverlauf, wo unheimlich viel anfällt und man dann auch manche Chance dann einfach auch sieht, die man ergreifen will. Und dann hängt man sich mal so richtig wieder rein für so eine Phase und nachher kann man ein bisschen wieder loslassen. Also diesen Arbeitsanfall, der nicht so sehr planbar ist, auch immer wie auf so einer Kurve abzufahren, die Bereitschaft muss auch da sein. Also dann wirklich auch mal zu sagen, wenn es hart auf hart kommt, ja, kann ich vielleicht jetzt mal nicht in Urlaub fahren, sondern ich bleibe einfach hier an Bord, weil es gerade echt brennt und verschiebe mal meinen Urlaub um ein paar Monate. Diese Bereitschaft, glaube ich, muss man auch mitbringen über diese Risikobereitschaft hinaus. Und der dritte Punkt, der ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Jeder, der sich selbstständig machen sollte, sollte seine Partnerin oder seinen Partner fragen, ob die das auch mitträgt. Ich glaube, wenn man das nur für sich selbst entscheidet und die Partnerin und die Familie das eigentlich gar nicht mitträgt, dann hat man immer so einen latenten Konflikt im Hintergrund und den kann man nicht gebrauchen. Also man muss schon klar sein mit sich selbst, mit seiner Partnerin, mit seinem Partner, jo, wir packen das, wir wuppen das gemeinsam. Das muss nicht bedeuten, dass die Partnerin oder der Partner gleich mit im Unternehmen ist. Keine Frage, aber der muss es mittragen. Also muss sozusagen jede Schwierigkeit, die dann da ist, einfach auch mit abfedern, mittragen, den Rücken stärken, wenn es mal wirklich auch irgendwie miserabel läuft, braucht man, glaube ich, auch einen starken Partner, sonst wird es eher schwierig.
Ja, absolut. Auch diese Flexibilität, ne? Dann, wie du sagst schon, ist eine höhere Belastung, dann auch diese Flexibilität geben zu können. Pass auf, ich nehme dir was anderes ab, ne? So, oder vielleicht auch einfach Dinge mal laut aussprechen zu dürfen, durchdenken zu dürfen. Ganz, ganz wichtig. Da geht man ja kaputt, wenn man das mit sich selber ausmachen muss. Da bin ich vollkommen bei dir. Das funktioniert gar nicht, wenn man das alleine macht.
Und es gibt noch einen persönlichen Rat von mir, was mir sehr geholfen hat, sind Freunde, die man auch mal was fragen kann. Also wo man auch ganz offen sein kann und großes Vertrauen haben kann, dass sie nicht alles weiterquatschen, sondern dass man mal so Feedback kriegt. Mensch, wie siehst du das? Manchmal sind es ja so ganz banale Fragen auch in der Menschenführung. Wie würdest du das jetzt machen? Gibt es ja manchmal knifflige Konstellationen. Also das hat mir persönlich auch geholfen. Leute zu haben, die man, mit denen man auch sowas mal besprechen kann.
Ja, oder so Mentorenprogramme, ne? Die gibt es ja auch.
Ja.
Durch ganz viele verschiedene Organisationen, Wirtschaftsförderungen beispielsweise, oder ich weiß nicht, ob ihr in der Kammer auch sowas habt, aber auch das hilft ja schon, ne? Wo jemand, der schon sehr erfahren ist und schon lange selbstständig ist, vielleicht auch einfach als Mentor, Mentorin zur Verfügung steht, um genau solche Fragen einmal laut durchzusprechen oder vielleicht irgendwie richtungsweisend unterstützend zu sein. Total wichtig, ja.
So ein Mentor kann natürlich auch ein Berater bei der Handwerkskammer sein.
Ja, stimmt.
Oder bei den Fachverbänden gibt es ja auch entsprechende Stellen, sich mit dem mal auszutauschen. Also jemand zu haben, der von außen drauf blickt und sagt, warum hast du das nicht so gemacht oder kann man das nicht so machen? Einfach mal einen neuen Gedanken zu fassen, weil man manchmal tatsächlich so, ich nenne das immer so, in seinem eigenen Saft brät. Also man kommt so aus diesem Gedankenkreisel gar nicht mehr raus und manchmal braucht man echt einen Anschub von außen, zu sagen, guck doch mal aus einem anderen Winkel, aus einem anderen Perspektive auf die, den Sachverhalt. Das hilft schon ungemein. Ja.
Ja, der Wald vor lauter Bäumen, ne? Dann braucht man jemanden, der mal kurz eine Lichtung schlägt. Ja, ist richtig. Ich beende eigentlich meinen Podcast immer mit der Frage, drei Dinge, die es braucht zum Thema. Und dann, bevor es heißt, nach Fest kommt ab. Ich glaube, ich würde gerne bei dir diese Frage aber weglassen und dich eher lieber vielleicht für eine kleine Laudatio, für einen kleinen Weckruf, einen Aufruf, warum man in die Selbstständigkeit gehen sollte, den Mut haben sollte, dieses Wagnisrisiko mit so viel Dankbarkeit einzugehen. Magst du?
Ja, klar.
Dann los, the stage is yours.
Also ich versuche es mal mit einem Statement pro Selbstständigkeit. Das hat jetzt eine gewisse Redundanz, weil ich manches am Anfang schon gesagt habe, aber ich versuche es jetzt noch mal ein bisschen komprimierter hinzukriegen. Ich will einfach an alle, die sich mit dem Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen, noch mal appellieren, das zu durchdenken, wirklich auch gründlich zu denken, zu durchdenken, aber nicht nur die negativen Seiten zu sehen, sondern auch die positiven Seiten der Selbstständigkeit zu sehen. Für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, für sich selbst verantwortlich zu sein, für andere Menschen Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für die eigene Familie, sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist eine Belastung, ist aber gleichzeitig, glaube ich, auch ein Maß an Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsspielraum, das man nie erreichen wird, wenn man in einem Angestelltenverhältnis bleibt. Und das ist so ein Aspekt, der mir immer deutlicher wird, je älter ich auch werde, je länger ich auf mein Unternehmerleben zurückblicken kann, was das für einen Wert hat, wenn man nachher in seinem Unternehmen steht und zu sich selbst sagen kann, boah, das habe ich alles gepackt. Ne? Das hinterlässt ein Maß der Zufriedenheit, was sich vielleicht auch erst in meinem Alter einstellt. Aber ich glaube, auch zwischendurch war es bei mir so, wenn wir irgendeine Hürde wieder genommen haben, dass man sich schon hingestellt hat und gesagt, nochmal durchgeatmet hat und gesagt, boah, das war jetzt schon auch wieder ein großer Schritt für mich selbst, für das Unternehmen. Also dieses Maß an Zufriedenheit, glaube ich, findet man nicht im Angestellten-Dasein, jedenfalls nach meiner Erkenntnis nicht. Und das einfach auch zu nutzen, auch das Maß der Freiheit zu haben, wohin sich so ein Unternehmen eigentlich entwickelt, welchen Produktspektrum man anspricht, welche Innovationen man möglicherweise nutzen will. Alles Dinge, die man selber in der Hand hat. Und das macht es, glaube ich, unglaublich spannend. Also viel spannender kann so ein Leben eigentlich gar nicht sein. Deswegen macht euch auf, übernehmt Betriebe. Da steckt eine Riesenchance auch drin, weil viele Unternehmen, ich hatte das ja vorhin im Podcast auch schon gesagt, viele Unternehmen haben Inhaber, die jetzt in ein Alter kommen, dass sie wirklich auch Leute brauchen und suchen, die den Betrieb übernehmen. Oder man gründet halt neu und fängt auf der grünen Wiese so ganz von vorne an. Also es gibt viele Möglichkeiten in die Selbstständigkeit. Wichtig ist auch, Beratung zu nutzen, das nicht völlig autark zu machen, sondern es gibt viele Beratungsstrukturen bei den Kammern, bei den Fachverbänden, das auch zu nutzen. Das ist vielfach sogar kostenlos. Also das ist eine große Hilfestellung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Ich glaube, das ist schon ein klasse Weg und ich kann alle nur dazu ermuntern und ermutigen, diesen Weg auch zu gehen.
Das war sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Pass auf, wenn deine Mitarbeitenden den Podcast jetzt hören, reichen sie am nächsten Tag alle die Kündigung an und sagen, der Berthold hat gesagt, wir sollen.
Naja, oh Gott, da sind wir bei dem Thema Risiko, Aversion oder wie viel Risiko will ich eigentlich nehmen? Na, weiß ich nicht, ob das jeder machen würde, aber gut, wenn es denn so wäre, dann müsste man damit auch leben, ne?
Nein, es ist ja auch wirklich nicht jeder für die Selbstständigkeit gemacht, aber dieser Gestaltungsspielraum, den man hat mit sich in seiner Person, mit der Wirksamkeit über sein Gewerk, ist einfach immens in einer Selbstständigkeit, völlig unterschätzt häufig von außen.
Und es kommt ja noch eins hinzu, Katrin, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, aber man wächst ja auch selber. Mhm. Ich glaube, mit der Verantwortung, die man übernimmt, wächst auch die eigene Persönlichkeit. Also man übernimmt ja Verantwortung und versucht das möglichst gut zu machen. Das heißt, man muss sich in vielen Dingen auch weiterentwickeln. Dieses Thema Mitarbeiterführung hatten wir eben angesprochen. Auch das ist ja so ein lebenslanger Lernprozess, weil Menschen sich auch verändern. Zeiten verändern sich, Generationen sind ein Stück weit unterschiedlich. Das immer wieder zu adaptieren, das stärkt einen selber auch unglaublich als Persönlichkeit. Und das ist so ein weiterer Punkt, wo ich sage, das ist, geht im Leben ja nicht immer nur um Geld, sondern auch darum, sich ein Stück weit selber weiterzuentwickeln. So ist jedenfalls meine Auffassung von Leben. Am Ende geht es schon ein bisschen darum, sich selbst weiterzuentwickeln, auf dem Weg zu befinden, zu mehr Erkenntnis, mehr Wissen. Das finde ich schon faszinierend, was man da in der Selbstständigkeit alles machen kann.
Ja. Ja, ist richtig. Ich sehe das auch so.
Das war jetzt fast philosophisch.
Ja, schon. Ne? Aber es, ich wurde ruhig, da hast du recht, dann geht es ins Philosophische rein, dann fängt es auch bei mir an zu rattern. Ja. Es war sehr, sehr schön mit dir, Berthold. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, dass du so spontan gesagt hast, ich mache da mit. Finde ich total großartig. Liebe Grüße auch an deine sehr herzliche, liebe Frau, die ich total mein Herz geschlossen habe.
Werde ich gerne ausrichten. Und es war mir eine Freude. Es hat echt Spaß gemacht, auch mal so locker miteinander über so ein wichtiges Thema auch zu sprechen wie Selbstständigkeit.
Ja, ja, sonst ist es ja häufig ja formelle Anlässe, wo du dann in ein Mikrofon sprichst, ne? Jetzt ist ja wahrscheinlich ein anderes Setting hier, ja.
Genau, ja. Das war schon durchaus lockerer.
Ja, ein Glück, ein Glück. Ich danke dir und ich glaube, wir sehen uns bald sowieso schon mal wieder und dann sage ich dir nochmal Danke in echt.
Prima. Vielen Dank, Katrin. Alles Gute, ne?
Bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war Nach Fest kommt ab, der Podcast des Handwerks. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Abo und eine Bewertung da, damit noch mehr Menschen die Themen des Handwerks entdecken. Hast du Fragen, Ideen oder möchtest du selbst mal dabei sein? Schreib mir gern. Ich freue mich auf deine Nachricht. Bis zur nächsten Folge und denk dran, das Handwerk lebt von Menschen wie dir.